Exil Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Hertana, ich bin Bremchen. Ihr hört den Exil Hertana Podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wobei, ich gebe zu, so ganz stimmt das heute eigentlich nicht. Wir hatten nämlich für heute eine eigentlich ziemlich große Gesprächsrunde bei mir geplant. Aber ihr könnt es euch sicherlich schon denken, im Moment angesichts der Rahmenbedingungen, wir haben es etwas umgeplant und aus dem Grund sind wir heute komplett bei Skype unterwegs und ich bin insbesondere dem Stefan in München dankbar, dass er kurzfristig eingesprungen ist. Grüß dich, Stefan.
Hallo, kein Problem.
Ja, vielen Dank nochmal. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch im Moment. Fällt's dir im Moment schwer, über Hertha zu quatschen oder ist das eigentlich eher eine willkommene Ablenkung zu dem, was gerade sonst so passiert? Andere hatten ein bisschen Probleme. Es hatte nicht jeder Lust, muss ich dazu sagen.
Mir fällt's nicht schwer, weil ich auch sehen möchte, wie das jetzt insgesamt weitergeht und wie es mit Hertha weitergeht. Ja, das ist ja, es ist zu einem Zeitpunkt gekommen, diese ganze Corona-Welle, der, weiß ich nicht, also es ist ein bisschen ungünstig gewesen, weil man das Gefühl hatte, jetzt geht's wieder ein bisschen aufwärts.
Hm. Ja, Martin, auch an dich nochmal vielen Dank. Ich will dich jetzt nicht, dass wir dich vergessen, dass du heute mitmachst. Ist der Podcast für dich heute auch eine Art willkommene Ablenkung?
Hallo Andreas, hallo Stefan. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Es ist eine willkommene Abwechslung, weil wir eigentlich gesagt haben, hier auch in der Familie, wir sind alle zu Hause im Homeoffice, zwei Kinder mit Schul-Homeoffice, meine Frau und ich, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Normalität behalten, möglichst viel Struktur behalten und da gehört Hertha BSC und der Podcast mit dazu. Insofern, ich finde es cool.
Okay. Stefan, also keine Angst, wir werden heute nicht nur über Corona sprechen, um Gottes Willen. Aber für dich, allein aufgrund deines Berufes, spielt es eine etwas größere Rolle. Ich bin im Homeoffice, der Martin ist im Homeoffice. Du kannst kein Homeoffice machen.
Nein, ich bin Krankenpflegehelfer und muss halt dementsprechend auch in die Klinik rein zum Arbeiten. Und ich glaube, deswegen finde ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt über Hertha rede, weil für mich, also aktuell für mich ändert sich nichts. Ich bin zu Hause, wenn ich frei habe und ich gehe arbeiten, wenn ich arbeiten muss oder halt, wenn das Telefon klingelt. In Bayern ist ja der Katastrophenalarm ausgerufen worden, heißt, auch die Krankenhäuser sind alle in Alarmbereitschaft, kommt jetzt da ein Sprung von 200 Leuten, was bis jetzt glücklicherweise nicht der Fall gewesen ist, kann bei mir jederzeit das Telefon klingeln und dann ist die Pflegedienstleitung dran und sagt halt, komm rein, wir brauchen dich.
Ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Ich drücke dir die Daumen, dass du das, sag mal, was da eventuell noch auf dich zukommt, gut überstehst. Du merkst gerade, mir fehlen so richtig die Worte. Also ich weiß ja, dass es eventuell nochmal eine etwas schwere und anstrengendere Zeit werden wird. Aber na gut, lass uns an der Stelle mal einen Punkt machen. Wir wollen ja eigentlich über Hertha BSC reden, seine Fans auch. Wir können den Coronavirus nicht ignorieren. Dafür hat er ja im Moment auch viel zu viel Auswirkungen auf den Fußball. Aber dann lasst uns doch mal eintauchen. Die Situation bei Hertha BSC, die stellt sich im Moment wie folgt dar. Der Club hat seinen Mitarbeitern Betriebsferien verordnet bis zum 3. April. Und neben einem Reise- und Kontaktstopp gibt es zudem einen Investitions- und Ausgabestopp. Das heißt, der Verein kann meines Erachtens im Moment keine Spieler verpflichten oder Geld dafür ausgeben. Da kommen wir später nochmal hin. Dann würde ich ganz gerne noch, um mal die Situation so ein bisschen zu beschreiben, was nachreichen, was am 19. März von Hertha BSC veröffentlicht wurde. Das war ein Interview mit Ingo Schiller und Michael Preetz. Und da gab es, wie ich finde, zwei ganz interessante Zitate nochmal, die sich damit beschäftigen, was das eigentlich für Hertha BSC bedeutet, vor allem wenn diese Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Da wird Schiller zitiert mit folgenden Worten: Es stehen noch 9 Spiele aus, davon 4 Heimspiele. Dabei gibt es 2 Aspekte, die TV-Gelder für diese 9 Spiele im Gesamten und die Einnahmen in den Bereichen Zuschauer und Hospitality. Allein im Bereich TV-Einnahmen machen diese 9 Spiele für Hertha BSC rund 18 Millionen Euro aus. Um mal eine Größenordnung zu nennen, den wegfallenden Zuschauer- und Hospitality-Einnahmen würden dann zwar Einsparungen bei der Stadionmiete entgegenstehen, aber klar ist auch, dass es einen deutlichen Negativbetrag ergibt. Und er hat noch ergänzt, und dann ist das Zitat auch gleich vorbei. Aber auch das möchte ich hier gerne betonen, unsere Situation bei Hertha BSC ist durch den Einstieg des strategischen Partners Tenor im vergangenen Sommer hinsichtlich der Liquidität deutlich besser als bei vielen anderen Vereinen. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mache mir eigentlich um den Verein nicht so richtig Sorgen. Das hatten wir letztens schon mal mit dem Robert und mit dem Daniel besprochen. Ich habe den Eindruck, dass Hertha durch diese Tenor-Partnerschaft im Moment wirtschaftlich erstmal recht lange überbrücken kann. Seht ihr das ähnlich?
Ja, also ich sehe das genauso, dass dank dieser Investition wir finanziell so gut dastehen, dass wir das irgendwie abpuffern können. Die Frage ist jetzt, sollte es so kommen, dass diese Einnahmen jetzt verloren gehen, weil man sich dann entscheidet, okay, wir machen jetzt Geisterspiele, aber Hauptsache die Saison geht zu Ende. Wie puffert man das aus? Wie gehen diese Einnahmen negativ in den Verein rein? Schlägt sich das in den Transfers aus? Schlägt sich das, was sich bei den Sponsoren aus? Das weiß man halt jetzt noch nicht. Mhm.
Martin, von dir noch was? Oder soll ich zum nächsten Punkt
kommen? Ich finde es auch einfach nur jetzt aus rein kaufmännischer Sicht, finde ich, macht Hertha das genau richtig. Der Puffer ist momentan da und bevor man das Geld wirklich rausbuttern konnte, und die Gefahr ist ja immer groß, wenn man so viel Kohle zur Verfügung hat, kann man das jetzt benutzen, um echt die Situation so ein bisschen ruhig angehen zu lassen im Vergleich zu einigen anderen, die einen riesen Kostenblock vor sich her schieben, weil sie sich die teuren Spieler geholt haben. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit momentan. Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs ist es vielleicht gar nicht so verkehrt momentan, was uns da passiert.
Ich habe ja schon oft über Hertha gemeckert, über die Art und Weise der Kommunikation, die manchmal spät kommt oder manchmal nicht so souverän ist, wie man sich das wünscht. Wie kommt euch Hertha denn im Moment vor? Wie findet ihr, wie souverän geht der Verein im Moment nach außen mit der Situation um, in der Kommunikation, gerade spezifisch Michael Preetz?
Also ich finde es hochprofessionell, ehrlich gesagt, weil man versucht, sich sämtliche populistischen oder lauten Töne erstmal zu sparen, sondern sehr, sehr, ich empfinde die Kommunikation als sehr sachlich und gleichzeitig durchaus auch mit Herz, was so die Unterstützung dieser ganzen gesellschaftlichen Themen rund um das Coronavirus momentan angeht. Also ich habe mich manchmal schon eher so gesagt, Hertha, boah, ey, haltet mal die Klappe in der Vergangenheit, aber aktuell finde ich es richtig gut.
Ja, also sie machen meiner Meinung nach genau das Richtige. Es gibt ja auch jetzt eine Facebook-Gruppe, Herthaner helfen oder irgendwie so. Da können sich Leute organisieren, nicht nur in Berlin, da haben auch schon Leute aus München oder auch aus Frankfurt reingeschrieben. Es kommen fast täglich Videos von Spielern, die ganz ruhig und sachlich erklären, Leute, bleibt zu Hause. Es ist nun mal leider so, wir können jetzt auch nichts dran ändern und machen wir das Beste draus. Und das finde ich eigentlich ist in Ordnung. Also im Endeffekt eigentlich so, dass das Spiegelbild zu dem, was die Hertha Medienabteilung noch vorher gemacht hat. Ne? Da war es ja eher so ein bisschen großspurig auffahren. Und jetzt, finde ich, ist es genau das richtige Mittel.
Ich finde, es gibt, oder mir sind sehr zwei Negativbeispiele aufgefallen. In der letzten Folge hatte ich das schon erwähnt. Das war einmal der Präsident von Union Berlin vor dem Spiel vor seinem Heimspiel gegen die Bayern und auch Watzke bei der Sportschau. Da hatte ich oftmals so eine Fremdschämen-Situation oder habe mich geärgert über die, ja, Arroganz wirklich im Fußball, wo ich den Eindruck hatte, Leute, bei aller Liebe für den Fußball, bei aller Leidenschaft für den Verein, ich hatte oftmals den Eindruck, das wirkt nicht nur überheblich, dass der Fußball nimmt sich insgesamt zu wichtig. Ich fand das, ich will jetzt nicht sagen zum Kotzen, aber ich fand das zum Teil furchtbar, wie man sich selber so wichtig nehmen kann. Bin ich zu empfindlich oder ging es euch ähnlich?
Ja, ich würde schon sagen, dass du das, also ich sehe es eigentlich genauso. Du siehst das schon richtig, das ist im Endeffekt ist Fußball eine Nebensache, eine Kannsache. Und klar hängt da viel Geld hinter. Klar müssen viele Vereine jetzt zusehen, wie sie zurechtkommen. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist es wichtiger, dass die Leute geschützt sind, die Bevölkerung geschützt ist. Und dementsprechend gilt es jetzt halt ein bisschen umzuschichten.
Fandet ihr das Verhalten von dem Zingler angemessen? Der ist ja den Bundesgesundheitsminister angegangen, hat dann Vergleiche gezogen mit BMW, wo ich immer gedacht hätte, mein Gott, bei allem Verständnis dafür, dass er natürlich irgendwo eine Vereinsicht hat. Aber ich fand das maßlos, was er da gemacht hat. Vor allem, er ist ja nachher auch Lügen gestraft worden, dass er da zum Teil Sachen gesagt hat, das sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, und dann meldet sich einen Tag später das Gesundheitsamt und sagt, nee, wir haben noch gar nichts entschieden. Also sie haben ja ihm sogar noch widersprochen. Das fand ich eher peinlich. Er hat auch viele kritische Kommentare abbekommen.
Ja, also vielleicht von meiner Seite nochmal. Grundsätzlich kann ich es verstehen, euch beide. Ich sehe es ein bisschen unemotionaler. Zum einen, ein Kultclub wird geerdet, kann man da nur sagen, in Richtung Union. Wir kommen im Profi, in der ersten Liga, in der Wirklichkeit, auch ein Verein wie Union, der sich dieses Image versucht irgendwie zu erhalten, muss Geld verdienen, muss irgendwie versuchen, dabei zu bleiben in dem großen Spiel. Und das zeigt sich halt in solchen Kommentaren. Und der Zingler muss seine Rolle, glaube ich, auch erstmal finden. Weil in der zweiten oder dritten Liga, da konnte Union sich ein bisschen verstecken. Jetzt sind sie halt mittendrin im Big Business. Und sage ich mal bewusst so, wo sie ja angeblich nie hin wollten. Aber sie sind genau angekommen. Und ich glaube, das sind so die Geburtsschmerzen auch, die da gerade erleben. Insofern ist es völlig okay.
Es war eigentlich das Überraschende, dass es ausgerechnet von Union kam, die ja zumindest in der Öffentlichkeit immer doch sehr darauf gepocht haben, da anders sein zu wollen, sich diesem Geschäft in irgendeiner Form ein bisschen entziehen zu wollen. Und jetzt ist er eigentlich der Erste, der vor allem diese wirtschaftlichen Aspekte nochmal so hervorhob und auch wichtiger machte als die Gesundheit der Zuschauer. Ich fand das gerade von denen auch so überraschend und so ungewöhnlich, weil aus der Richtung hätte ich es nicht erwartet. Bei Watzke bin ich nicht so ganz überrascht mehr, aber das hätte ich nicht gedacht. Also zum Image passt es nicht.
Nee. Der Sponsor passt auch nicht zum Image, den sie haben übrigens.
Ja, wir sind gerade bei der Investmentfirma, richtig? Oder eine Immobilienfirma.
Immobilieninvestment, ja.
Mir tun ja im Moment die Geschäftsführung bei Hertha ein bisschen leid. Auf der einen Weise ist der Fußball natürlich vergleichsweise unwichtig bei den Dingen, die jetzt gerade passieren. Auf der anderen Seite musst du natürlich für den Club Verantwortung nehmen. Du musst für den Verein bist für den Verein verantwortlich, seine Angestellten, für das Bestehen des Vereins, und diesen schmalen Grat zu finden zwischen dem, für das man Verantwortung trägt, und dem, was man im gesamten Großen, dass man halt eben wirklich nur dieses Hobby Fußball ist, was natürlich nicht systemrelevant ist. Es ist schwierig, da einerseits die eigenen Interessen zu vertreten, aber die gesamten Relationen nicht zu verschieben. Ich finde das schon eine Herausforderung für die Vereine, auch für Michael Preetz.
Ja, durchaus. Zumal man weiß ja jetzt, wie gesagt, nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie lange das vor allem dauert. Diese ganze Aussetzung und diese ganze Krise, die EM ist verschoben, das gibt wenigstens noch Hoffnung, dass die Bundesliga irgendwie in irgendeiner Form zurückkehrt, hoffentlich mit Zuschauern, aber man weiß es halt nicht. Ne? Und du hast schon recht, da jetzt die Balance zu finden, ist durchaus schwierig, aber ich denke, Hertha schafft das bis jetzt eigentlich ganz gut.
Martin, habe ich dich unterbrochen, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte auch nur nochmal das unterstützen. Ich glaube, es ist wirklich richtig, momentan in der Situation sein Pulver trocken zu halten, und das kann Hertha machen. Sie haben in der Tabelle erstmal nichts zu befürchten, egal was da jetzt an Regelungen gefunden wird, weil ein paar Punkte sind es ja doch. Sie sind finanziell ganz gut aufgestellt, da kann man echt abwarten, das finde ich auch okay. Und vielleicht wird die Saison ja auch zu Ende gespielt ohne Zuschauer, weil irgendwas muss natürlich auch in Richtung der wirtschaftlichen Interessen trotzdem bedacht werden. Also Fußball ist nur eine Nebensache. Aber es ist auch ein durchaus Wirtschaftsfaktor, ein Arbeitsplatzfaktor. Und letztlich, irgendwann muss auch wieder eine Normalität im gewissen Maße in die Bevölkerung rein. Und da gehört Fußball als Sport Nummer 1 in Deutschland nun mal auch dazu. Also sozusagen ist es jetzt völlig egal, was da passiert. Das kann man auch nicht tun.
Was ich sehr interessant fand, dass ich jetzt schon zwei Podcasts gehört habe. Ich glaube, das war, ich glaube, der Phrasenmäher und das Hauptstadtderby. Heißt das Hauptstadtderby mit dem Axel Kruse? Also gut, auf jeden Fall in dem Podcast mit dem Axel Kruse. Da hatte auch er sich ja nochmal sehr beschwert oder gesagt, dass ihm überhaupt nicht klar ist, warum Fußballclubs in guten Zeiten so wenig vorgesorgt haben, dass die nicht so eine Art ja Fonds haben für Fußballvereine für schlechte Zeiten, dass im Prinzip 9 Spiele in der Bundesliga, die ausfallen, dafür sorgen können, dass Fußballclubs komplett vom Fenster weg sind. Also ich finde, er hat recht, aber ich frage mich schon so ein bisschen, ja, ist die Fußballliga, ist die Fußballbundesliga, sind Fußballvereine so sozial, dass sie die anderen stützen? Ich habe den Eindruck, dass da sehen sich die Clubs so nicht. Und ich kann mir bei einigen Clubs auch vorstellen, die sagen, Mensch, wir haben ja kaum Möglichkeiten, überhaupt finanziell zu überleben. Wir sind schon am Rande dessen, was wir können. Heute geht ja, selbst wenn die Vereine mehr Gelder bekommen vom Fernsehen, das ist ja meistens, die reichen das Geld ja nur durch. Dann kriegen ja meistens die Spieler einfach nur mehr Geld. Der Verein sieht davon ja meistens wenig. Ja. Ich frage mich schon, also ich finde den Gedanken, die Idee und auch, sagen wir mal, den Vorwurf zwar in einem bestimmten Punkt angemessen, frage mich aber, wer hätte denn wirklich tatsächlich da was ja hinterlegen können. Die meisten Vereine können das doch gar nicht. Das können doch nur die Großen oder wenn überhaupt die DFL.
Also ich würde da wirklich gern was zu sagen. Man kann den Vereinen, glaube ich, nicht den Vorwurf machen, der beim Axel Kruse mitschwingt. Sie hätten auf so eine Situation hin Vorsorge treffen müssen. Das ist, weiß nicht, wer das Buch kennt, von dem Taleb, ist ein sehr bekannter Autor, Wissenschaftler, der schwarze Schwan. Also ein schwarzer Schwan ist ein extrem seltenes Ereignis, was auch nicht planbar ist, wann es eintritt. Also da wird, und das erleben wir ja im Prinzip gerade, diese ganze Corona-Geschichte. Das heißt, auf so einen Fall, wenn du jetzt mal die letzten 70 Jahre des Fußballs in Deutschland zurückguckst nach dem Krieg, so einen Fall hat es noch nicht gegeben. Das heißt, da kann man niemandem den Vorwurf machen, dass er sich auf so eine Situation nicht vorbereitet hat, weil das konnte man nicht. Was für mich eher spannend wird, ist jetzt die Frage, ob die Liga, also erste, zweite Liga, sind ja quasi zusammen organisiert, ob die tatsächlich, und da wird es im Hintergrund mit Sicherheit Gespräche geben, versuchen jetzt irgendwie sich gegenseitig zu stützen, weil es macht jetzt, glaube ich, auch aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, Einzelne da über die Wupper gehen zu lassen. Und das meint jetzt nicht nur Vereine aus dem Ruhrpott, weil die Wupper da lang fließt, das war jetzt eher so allgemein gesprochen, sondern die haben ein gemeinsames Interesse, dass der Spielbetrieb weitergehen kann demnächst und dass möglichst viele von denen, die jetzt da sind, auch überleben. Und ich glaube schon, dass sie sich was überlegen werden. Anders ist es bei der Branche, Andreas, in der wir beide arbeiten, Finanzwirtschaft. Wir sind zum Beispiel staatlich reguliert. Also die Banken sind gezwungen worden in den vergangenen Jahren aufgrund von anderen Krisen, Gelder zur Seite zu legen, ihren Kapitalstock zu erhöhen und ähnliches. Das gibt's im Fußball logischerweise nicht. Weil anders als eine große Bank ist der Fußball halt nicht systemrelevant. Und diese beiden Faktoren kommen da, glaube ich, gerade zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, einen Vorwurf würde ich da niemandem machen, dass er sich auf so ein Ereignis nicht vorbereitet hat.
Die Vorhersagbarkeit. Also ich bin ja nun der Letzte, der jetzt behauptet, das habe ich schon immer gewusst. Nein, ich habe mich mit Sicherheit mit Pandemien nicht beschäftigt. Die spanische Grippe ist etwa 100 Jahre alt. Also da so ein Vorgehen oder so ein Vorfall an sich ist nicht ganz unbekannt. Und ich habe letztens mitbekommen, dass, wie heißt nochmal der Chef von Microsoft, Gates?
Ja.
Vor 4 Jahren mal gesagt hat, die nächste Katastrophe oder das nächste Unglück, was die Menschheit erleben wird, das werden keine Kriege sein, das wird eine Pandemie sein. Das hat er vor 4 Jahren gesagt. Und er sagte, wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das war ja nahezu prophetisch. Also da tue ich mich dann immer doch ein bisschen schwer zu sagen, der schwarze Schwan. Ne? Also ich tue mich da schwer, das zu bewerten, ob man nicht doch mehr hätte machen können oder ob, wenn es Pandemiepläne gibt bei Gesundheitsbehörden, ob da nicht auch Fußballvereine sagen müssen, was ist eigentlich, wenn es solche Pläne gibt, müssen wir uns auch darauf einstellen. Also ich tue mich schwer, das zu beantworten, ob man sowas erwarten kann. Stefan, wie geht's dir?
Vielleicht gibt's da jetzt dann demnächst Pläne von den Vereinen aus, wie sie sich dementsprechend ein Polster anlegen können oder damit umgehen können. Was man daran sieht, die Bundesliga, das ist halt echt ein knallhartes Geschäft. Und die Vereine arbeiten halt hart an der Grenze und hart an der Kante und am Minus. Ich weiß nicht, ob die Regierung nicht auch da noch irgendwie unterstützend eingreifen wird bei kleineren Vereinen. Da gab es ja bis jetzt immer noch keine Statements oder Äußerungen. Gut finde ich, dass bei manchen Vereinen Spieler aufs Gehalt verzichten. Das entlastet die auf jeden Fall. Aber ja, im Endeffekt muss da eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Definitiv.
Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, selbst als Fußballfan muss ich sagen, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich es gut fände, dass die Politik Fußballvereine unterstützt. Die machen Milliardenumsätze, sind letztendlich ein Hobby. Ich finde, da gibt es im Moment echt andere Sachen, wo es viel, viel dringender ist, dass der Staat sich darum kümmert, wenn es darum geht, dass die Leute gesund sind und Arbeit haben. Das ist viel wesentlicher für eine Gesellschaft als Fußball zu spielen. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Fußball, aber die Bedeutung, die bemesse ich dem Fußball nicht zu. Du hast aber eben noch erwähnt, der Verzicht auf Gehalt. Ich glaube, das Thema kommt jetzt oft hoch. Ich weiß, dass Borussia Mönchengladbach, da haben sich die Spieler mit beteiligt und verzichten wohl in Teilen auf Geld. Auch beim KSC habe ich eine entsprechende Meldung gesehen. Ist es erwartbar? Kann man das verlangen oder ist es moralisch vertretbar zu sagen, Leute, verzichtet doch auf euer Geld, damit der Verein überleben kann, zumindest in der ersten Liga bei den Gehältern, es trifft ja keine Leute, die arm sind oder die damit quasi ja ihre Lebensgrundlage verlieren.
Zumal sie ja ordentlich nicht mehr Party machen können jetzt, um ein Klischee aufzugreifen.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Also ich glaube, es ist nicht nur, also ich würde das jetzt nicht mit Moral und Erwartbarkeit, es ist, glaube ich, rein wirtschaftlich vernünftig. Also wenn ich Spielerberater wäre, würde ich meinen Jungs, die ich vertrete, sagen, ey, ganz ehrlich, gebt einen Teil eures Gehalts zurück oder verzichtet da drauf, weil sonst stehen wir nämlich alle zusammen auf der Straße demnächst, weil wenn die Vereine pleite machen in der Größenordnung, und das kann auch eine Kettenreaktion sein, wenn einer nach dem anderen jetzt umfällt, dass dann die Liga nicht mehr weitergehen kann, dann ist das für die Spieler letztlich das Gleiche. Also es ist momentan, glaube ich, eher ein Gebot der Vernunft, also der wirtschaftlichen Vernunft, das zu tun. Ob das alle Spieler selber so sehen, weiß ich nicht, aber zumindest die Berater sollten es eigentlich überblicken können, wenn es gute sind.
Naja gut, der Spieler kann sagen, ich habe einen Vertrag, da steht drin, ich kriege das und das Gehalt. Das kann man halt immer noch sagen. Aber ich finde, bei Vereinen, die halt wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Ich lese gerade Dynamo Dresden zum Beispiel, hat jetzt den Fall auch, dass Spieler und Verantwortliche aufs Gehalt verzichten, und das finde ich dann schon stark. Bei Hertha, ja, wie wir schon erwähnt haben, wir sind gut aufgestellt finanziell, da muss man halt sehen, ob es den einen oder anderen Spieler gibt, der dann sagt, ich verzichte auf mein Gehalt. Bis jetzt ist es nicht der Fall, aber ganz ehrlich, also von unseren Spielern bei Hertha erwarte ich das ehrlich gesagt auch nicht.
Ihr seid ja beides Entschuldigung?
Ja, alles gut.
Ihr seid ja beides berühmte Virologen. Dann sagt mir doch mal eure Prognose, ob wir dieses Jahr oder dieser Saison noch ein Bundesligaspiel sehen werden.
Ich habe, in der Arbeit redet man natürlich miteinander. Ich rede auch viel mit Ärzten. Es gab einen Arzt, der gesagt hat, wenn es ganz doof läuft, dann stecken wir noch die nächsten 18 Monate fest, dank Corona. Ich denke nicht, dass es so weit geht. Vielleicht könnte man im Winter das erste Bundesligaspiel wieder sehen. Im schlimmsten Fall halt wirklich erst im nächsten Jahr.
Also meine These dazu, wobei, wie gesagt, das ist momentan auch die Prognosen der Wissenschaftler, haben ja eine riesen Spannweite, weil wir einfach viel zu wenig Informationen haben. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, die nächste Saison wird es nicht geben. Man wird die Zeit quasi überbrücken, man wird insgesamt eine Saison quasi ausfallen lassen, wird das, was jetzt begonnen wurde, weltweit in allen Ligen quasi noch, wenn sich die Lage so ein bisschen beruhigt hat, möglicherweise auch ohne Zuschauer zu Ende spielen, nächstes Jahr eine Europameisterschaft durchführen, da müsste eigentlich die große Welle durch sein. Und ich gehe mal davon aus, die nächste reguläre Saison startet im Herbst 2021.
Ich habe die Frage natürlich nicht ganz unvorbereitet gestellt. Ich würde ganz gerne ein Zitat noch ranhängen. Professor Dr. Christian Drosten, der ja inzwischen sehr bekannte und berühmt, nahezu schon berühmte Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, der hatte sich in einem Stern-Interview tatsächlich auch zum Fußball geäußert. Und ich zitiere ihn mal, ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien vollmachen. Das ist überflüssig, das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Und er fügt dann noch an, auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. Nächstes Jahr um diese Zeit, das wäre der März 2021. Ich denke mal, das ist doch schon ein recht deutliches Statement. Wir werden es verwinden müssen und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Wenn es anders kommt, wenn es besser kommt, umso besser, aber ich glaube, man sollte da auf die Leute hören, die sich damit auskennen.
Das passt so ein bisschen zu meinem Bauchgefühl gerade.
Ja.
Von der Zeitachse her.
Okay. Ja.
Ich denke gerade daran, vielleicht erfährt denn die virtuelle Bundesliga irgendwie so einen kleinen Schwung und einen kleinen Aufwind. Aber naja, das ist ja doch nicht das Gleiche. Aber.
Was ist denn die virtuelle Bundesliga?
E-Sports.
Ja. Ach, oh, okay. Gut. Da bin ich raus.
Naja, es ist halt immer noch irgendwie Fußball. Es ist zwar virtuell, aber es ist halt trotzdem noch Fußball.
Ja, aber ganz ehrlich, soll ich darüber mal einen Podcast machen? Ich weiß nicht.
Nein, lieber nicht.
Ich bin ja jetzt ohnehin bedingt massentauglich, aber ich glaube, ich kann mir nicht vor. Obwohl, wer weiß, vielleicht gibt es sowas auch. Ich würde sogar zutrauen, dass es Podcasts gibt über E-Sports.
Ja, klar. Mit Sicherheit.
Dutzende. Was auch immer man da spricht.
Wobei es sind mehr so auch so YouTube, also Podcasts, aber auch ganz viele YouTube-Kanäle und sowas, wo dann die Leute wirklich berichten aus dieser Szene. Aber Andreas, da sind wir, glaube ich, raus.
Ich wollte gerade sagen, ich oute mich als älterer Herr sozusagen. Naja.
Na.
Gut, dann kommen wir. Ich würde sagen, das Thema haben wir durch. Dann würde ich ganz gerne zum nächsten Thema kommen. Es sei denn, ihr habt noch was.
Nö, aktuell nicht.
Schweigen heißt Zustimmung. Okay.
Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
Am 15. März, da war es soweit. 29 Jahre als Profifußballer. 65 Tore für Hertha BSC. Ich glaube, das waren nur die Bundesliga-Tore. In echt hat er, glaube ich, noch mehr geschossen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Marcelo dos Santos, alias Marcelinho. Und ich glaube, nur unter dem Namen kennt man ihn ja eigentlich richtig. War von 2001 bis 2006 Spieler bei Hertha BSC. Und er stand für den Verein, wie einst ein Ete Bär in den 70er Jahren oder ein Hanne Sobek in den 20er Jahren. Fußballgenie, Lebemann, der sein Geld so schnell und unkontrolliert ausgegeben hat, dass er erst im Alter von 44 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Ich glaube, er musste auch spielen, weil er hatte einfach kein Geld mehr. Ja, Marcelinho hat seine Fußballkarriere nun also tatsächlich beendet. Dem Vernehmen nach wird er Co-Trainer bei seinem derzeitigen Arbeitgeber. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man die ausspricht. Desportivo Perilima. Peri Lima. Ja doch, ist richtig, müsste richtig sein. Ja, ein ganz großer. Ich werde ihn vermissen. Ich habe noch sein Abschiedsspiel gesehen. Das ist 3 Jahre her. Der ist gelaufen wie ein junger Gott. Ähnlichkeiten zu mir waren nicht zu verleugnen.
Meinst du den nach letzten dem Spiel oder vor dem Spiel? Oder während des
Spiels? Nach dem Spiel.
Ah, okay.
Ja. Wolltest du ihm noch was sagen? Wollt ihr ihn noch preisen oder soll ich zur nächsten Meldung?
Ich würde ihn gerne ganz kurz auch noch preisen, weil er hat es einfach verdient, auch wenn ich mich wiederhole. Einer der ganz Großen, ein toller Typ, gerade auch aufgrund seiner oder auch im Hinblick seiner menschlichen Schwächen, die er auch hatte. Da gab es auch super Artikel, auch bei den 11 Freunden letztens wieder. Es ist wirklich, ja, gibt es nicht mehr so oft. Und mal solche Leute spielen zu sehen, auch noch live. Es gibt Spieler, die siehst du auf dem Platz und die sind halt einfach anders als andere. Ja, und da gehörte Marcelinho dazu, da gehörte bei Hertha auch in einer sehr kurzen Phase leider nur zum Beispiel der Sebastian Deisler dazu. Das sind einfach Leute, die siehst du spielen und du merkst, okay, das hat mit dem Rest, was da rumläuft, nichts zu tun. Das sind halt einfach nochmal andere Fußballer. Und das war schon cool, dass so einer zu Hertha gehört und den Verein auch so geprägt hat. Ja. Und ich wünsche ihm wirklich alles Gute.
Und ich lese gerade, dass er nach Berlin kommen wird und ein Praktikum machen wird bei Hertha. Für die Trainerausbildung in Brasilien.
Yeah.
Ah nee, nach der Trainerausbildung in Brasilien. Finde ich gut.
Ja, wobei das ist noch recht unkonkret. Er hat es gesagt, Preetz hat wohl auch mal gesagt, wenn er kommen will, kann er das gerne tun. Aber bei Marcelinho weiß man nie, wann er wirklich kommt. Also es war ja ein Spieler, der auch mal 2 Wochen nach dem Urlaub zu Hertha BSC zurückgekommen ist. Ich glaube nicht, dass der pünktlich kommt. Das würde nicht zu ihm passen.
Das stimmt. Aber nach wie vor einer, der halt wirklich Hertha geprägt hat damals und für mich unvergessen, dass Frei das Tor aus der von der Mittellinie aus hat das geschossen gegen Freiburg.
Es ist schade, dass eigentlich, ich bin fast erschrocken, dass das schon wieder 14 Jahre her ist, weil heute wirklich tatsächlich noch ein bisschen jünger ist, 20 Jahre alt ist, der wird schon Probleme haben, sich daran erinnern zu können, oder jünger als 20 Jahre. Es war wirklich ein Genuss, diesen Mann spielen zu sehen bei Hertha. Meistens war es so, war Marcelinho gut, war Hertha gut, war Marcelinho schlecht, war Hertha schlecht. An was ich mich sehr gerne erinnere und was für mich sozusagen eigentlich das Spiel war, was Marcelinho gemacht hat. Schade, dass er in diesem Jahr nicht Fußballer des Jahres geworden ist. Er hätte es meines Erachtens verdient gehabt. Das war ein 2:3 in Wolfsburg. Marcelinho hat alle drei Tore geschossen und allein das dritte und letzte Tor, er geht, glaube ich, allein über den halben Platz, macht das Tor dann aus unfassbar spitzem Winkel. Der Keeper kommt raus, er wird nach links abgetrieben. Wunderschönes Tor, das ob Cunha da mal hinkommt, viele sagen ja, der neue Marcelinho, aber mal ganz ehrlich, der Junge ist seit Januar bei uns. Das wird noch ein langer Weg. Da können wir in ein paar Jahren mal drüber sprechen, ob das auch so einer wird. Aber ich halte das noch für ein bisschen früh.
Aber Cunha reißt zumindest die Mannschaft mit.
Ja.
Das kann man ja schon mal so weit sagen.
Auf jeden Fall die beste Verpflichtung im Winter. Wer hätte das gedacht? Ich war skeptisch, aber ich scheine ein guter Kontraindikator zu sein. Ich habe im Sommer auch gesagt, Hertha spielt nicht gegen den Abstieg. Naja. Fast. Am 16. März hat die DFL Mitgliederversammlung erwartungsgemäß beschlossen, man weiß es ja inzwischen, dass der Spielbetrieb bis zum 2. April ausgesetzt ist. Nach dem 30. März soll die Situation dann neu bewertet werden. Wir haben keine bessere Situation. Ich weiß nicht, was man da neu bewerten soll. Spielen wird man nicht. In Berlin, und das sei noch kurz ergänzt, sind allerdings Großveranstaltungen ohnehin bis zum 19. April untersagt. Das heißt, Hertha, ich glaube, es ist das Heimspiel gegen Dortmund, was an diesem Wochenende wäre, die dürften da meines Erachtens noch gar nicht spielen. Dann am 17. März hat Hertha BSC auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass ein Spieler der Profimannschaft positiv auf den Coronavirus getestet worden ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Hertha Betriebsferien hat. Das war auch ein Grund dafür. Mannschaft, Trainer und Funktionsteam, die müssen sich seither in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, von zu Hause zu trainieren. Also eigentlich ein Fußballer gehört auf dem Fußballplatz. Das kannst du auf einem, Homebike eigentlich nicht ausgleichen. Also ich stelle mir das ziemlich herausfordernd vor. Eigentlich keine Trainingsbedingungen. Ich weiß nicht, wie lange das wird ja noch eine Weile so gehen wahrscheinlich.
Aber Andreas, Sie können immerhin joggen gehen und sowas. Also du darfst ja raus, du darfst halt nur nicht unter Menschen, das werden sie schon machen. Du kannst auch bestimmte Sachen, du kannst so wie wir Skype benutzen, du kannst auch solche taktischen Dinge nochmal üben, du kannst mit den Spielern Sachen durchgehen, das geht schon, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche, das ist klar. Aber die Jungs müssen vor allem fit bleiben, weißt du, wenn es dann nachher doch losgeht und das heißt, komm, die Saison wird jetzt zu Ende gespielt in so ein paar englischen Wochen im Sommer irgendwie ohne Zuschauer, dann muss es ja auf den Punkt auch funktionieren, ja.
Am 17. März gab es dann die Meldung, dass auch ein ehemaliger Spieler von Hertha sich angesteckt hat, Marco Pantelic. Das ist wohl auf einem UEFA-Kongress in Amsterdam passiert. Er ist in häuslicher Quarantäne. Ich habe allerdings keine neuerliche Meldung mehr bekommen, wie es ihm aktuell geht. Also auf dem Weg dann nochmal an alle Betroffenen. Also alles Gute und werdet gesund. Am 18. März gab es dann noch, weiß nicht, ob das eine ungewöhnliche Meldung war, hat sich Timo Rohwedder, der ist der Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Und zur Abminderung der finanziellen Folgen aufgrund von Spielausfällen hat der Stadionbetreiber Hertha BSC eine Mietminderung offen gehalten. Rohwedder wird mit folgenden Worten zitiert: Man kann davon ausgehen, dass wir mit Hertha eine partnerschaftliche Lösung anstreben. Wir können ja nichts in Rechnung stellen, was nicht erbracht wurde. Ich war eher überrascht über diese Meldung, denn in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, dass rund um Stadionbau und Olympiastadion die beteiligten Parteien, sagen wir mal, ein bisschen schwierigen Umgang haben. Ich fand es eine ganz nette Meldung.
Ja, es ist auf jeden Fall vernünftig auch wieder. Oh, sorry, Stefan, ich bin jetzt gerade reingegrillt.
Ja, also.
Es ist auf jeden Fall auch wiederum wirtschaftliche Vernunft, weil was hat der Senat in Berlin davon bei allen Auseinandersetzungen momentan mit Hertha BSC, wenn der Verein hier in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt? auch das eine rein rationale Entscheidung, die sehr nachvollziehbar ist. Natürlich kann es passieren, dass jetzt im Hintergrund gesagt wird, okay, wir sind euch entgegengekommen, liebe Hertha, nehmen wir mal an, jetzt so in 6 bis 12 Monaten geht das normal alles weiter. Wir sind euch damals entgegengekommen, jetzt macht mal ein bisschen langsamer mit euren Stadionplänen. Das kann natürlich niemand ausschließen, aber ich möchte es auch nicht unterstellen.
Genau, also es ist eine schöne Geste, aber man könnte die Zeit ja auch mal nutzen, um konkreter an den neuen Stadionplänen zu arbeiten und eventuell mal Standorte durchaus intensiver zu prüfen und dann halt mal zu sehen, dass man halt dann irgendwann einen Bau veranlasst. Ich sage das ganz vorsichtig, weil es ist eigentlich, man könnte.
Ja, ich will jetzt nicht den Skeptik-Heini spielen, aber ist es nicht im Moment so, dass wenn man jetzt nochmal sagt, zum Senat geht und sagt, Leute, lass uns doch nochmal über Stadion reden, haben die nicht im Moment andere Probleme?
Ja, das meinte ich, ne? Deswegen habe ich das so vorsichtig geäußert. Also es ist, man könnte es ja eventuell machen, aber ich glaube, es wird eher der Fall sein, wenn die Normalität halbwegs wieder zurückgekommen ist, dann wird man sich erst wieder damit auseinandersetzen.
Das heißt, du hast eigentlich selber starke Zweifel.
Ja.
Ja. Ich fürchte zu Recht. Aber wahrscheinlich auch mit berechtigt zu Recht. Gut. Denn ich glaube, die Nachrichten, die haben wir soweit durch. Dann können wir vielleicht zu dem kommen oder mal das versuchen. Wir versuchen mal Michael Preetz zu spielen. Und ich möchte wirklich nicht mit ihm tauschen im Moment, weil er eigentlich ja irgendwo die neue Saison planen muss und irgendwie noch gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt, ab wann er spielen kann und ob er überhaupt Spieler verpflichten kann und darf. Ich möchte wirklich nicht mit ihm tauschen. So, ihr seid jetzt mein Michael Preetz. Und ist schwer vorzustellen, ja. Aber versuch.
Dann trinke ich erstmal einen Schluck Wasser.
Ja, ist vielleicht besser.
Ich hoffe, der Lange hört nicht zu. Bälle verstolpern kann ich auch. Das hat er an seinen schlechten Tagen auch geschafft.
Oh, du bist gemein. Hey, der war immerhin Torschützenkönig. Nein. Das warst du nicht.
Ich schätze ihn auch. Ich sage das bewusst nochmal deshalb, weil ich ihn sehr schätze. Deswegen glaube ich, kann ich das mal sagen an der Stelle. Aber manchmal war es auch wirklich anstrengend zuzusehen. Aber an guten Tagen war es natürlich auch im echten Gedicht.
Ja.
Übrigens auch so ein Spieler, auch wenn er rein spielerisch natürlich jetzt mit Marcelinho nicht mithalten kann, auch so ein Spieler, der den Verein sowas von geprägt hat und der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, nicht nur, weil er der Manager jetzt ist, sondern einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er ein Typ ist. Ja.
Ist es eine Ära bei Hertha BSC?
Kann man so sagen, doch.
Ja.
Wenn man ehrlich ist, ja, solange wir als Spieler und als Manager den Verein geprägt hat, man kann sicherlich Kritik in jeder Hinsicht an ihm äußern, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er dem Verein nicht treu geworden ist. Und ich glaube, er ist, glaube ich, wie Paul Dardai sicherlich auch wirklich, er fühlt sich wohl in der Stadt und bei dem Verein. Ich glaube, das möchte ich ihm zu keiner Zeit absprechen. Ja.
Würde ich auch niemals tun.
Also. Sag, würdest du auch niemals?
Nee, würde ich auch niemals tun. Also ich finde es echt stark. Ich meine, er hätte auch viele Gelegenheiten gehabt, auch nach der Presseschelte, die er oft bekommt, schon hinzuschmeißen. Er beißt sich durch und das finde ich echt aller Ehren wert.
Ja, auch allein, wie er die Sache mit Klinsmann geregelt hat, der ihn ja völlig vor den Kopf gestoßen hat, ist schon, da verdient er schon mal einen Respekt.
Also, dass er schnell hinwirft, kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Ja. Alleine schon nach den 2 Abstiegen, es hätte ja sicherlich der eine oder andere auch gesagt, ich mach's nicht mehr weiter, ich kann's nicht. Also, na gut. Versuchen wir doch mal ein bisschen Kaderplanung. Ich hau euch mal die Namen raus und ihr sagt jetzt, wen ihr verpflichtet und wen nicht. Die Leihe bei Grujic läuft aus. Was macht ihr?
Weg.
Ja, Grujic hat in dieser Saison echt nachgelassen und nachgebaut. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich finde, aktuell wäre er nicht so die Verstärkung, die wir uns erhofft haben. Man muss aber allerdings auch bei den ganzen Spielern sehen, dass jetzt mittlerweile 3 Trainer in einer Saison gewesen sind. Und man weiß ja nie, was die Trainer den Spielern sagen, wie sie sich die Spieler vorstellen, was die Spieler machen sollen. Aber bei Grujic, also was man letzte Saison gesehen hat von ihnen, war stellenweise wirklich fantastisch. Und in dieser Saison gab es irgendwie nicht so den Moment, in dem er irgendwie großartig aufgeblitzt ist, finde ich.
Gäbe es eine Summe, wo ihr sagen würdet, dafür würde ich ihn trotzdem holen?
Boah.
Als Leihgabe. Nee, mal ganz ehrlich, das, was er kostet, wenn man ihn holen würde, dafür ist er nicht stabil genug in seinen Leistungen. Also wenn man Geld ausgibt, muss man, glaube ich, jemanden oder muss man Leute holen, die auf den Punkt entweder Supertalente, die man aufbauen kann, die kosten aber in der Regel nicht so viel, oder sie müssen halt stabil Leistung bringen, und das ist bei ihm halt einfach nicht der Fall, ob das jetzt an den Trainern lag oder wie auch immer. Aber es ist halt einfach so, dass er offensichtlich ein ganz bestimmtes Umfeld braucht, um seine Leistung bringen zu können. Du brauchst aber gerade bei Hertha halt auch Spieler, die mal Leistung bringen, wenn es halt nicht so läuft. Und das haben wir leider nicht so oft gesehen.
Wir könnten ja noch alternativ ein Schnäppchen machen, auch die Laie bei Marius Wolf. Heißt der Marius? Ich habe Marius
geschrieben. Der heißt Marius. Ja, ja, doch.
Okay. Schon richtig. Komisch. Die läuft aus. Ich war gerade so auf Markus aus, deshalb, ich weiß auch nicht, keine. Aber gut, ich bin alt und vergesslich, dann kann das mal passieren. Gut, die Leihe bei Herrn Wolf, die läuft aus. Und ich glaube, es wurde ja immer über eine Kaufoption von 20 Millionen Euro gesprochen. Da könnten wir uns ja dann alternativ dieses Schnäppchen besorgen. Wie sieht's denn bei euch aus? Martin, willst du nochmal anfangen? Deine Kaufempfehlung?
Nicht für 20 Millionen.
Sehe ich genauso. Also Wolf ist ein Mentalitätstier, hat er auch schon bewiesen. Das ist auch, wenn es schlechter läuft, dass er da mal richtig Gas gibt und versucht, die Mannschaft mitzureißen, was ihm manchmal gelingt, manchmal nicht. Aber für 20 Millionen, boah, weiß ich nicht. Da
so ein Licht- und Schattenspieler, habe ich den Eindruck.
Ja. Ja. Also das ist, ich finde, die Lücke, die Lazaro nach dem Weggang dort auf der rechten Seite gelassen hat, ist bis jetzt nicht gefüllt worden.
Ja. Würde man die Transferkosten halbieren auf 10 Millionen, wärt ihr dabei? Was immer noch viel ist.
Ja, aber 10 Millionen, das würde ich in Ordnung finden.
Es gibt Verträge, die laufen im Sommer aus. Der Schellbrett geht zurück nach Norwegen. Wir werden ihn vermissen, glaube ich. Er hat für mich in dieser Saison tatsächlich nochmal zu den Leistungsträgern gehört. Unheimlich fleißig und er war richtig gut drauf, die Saison. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir haben jetzt dann als nächsten Spieler den Thomas Kraft, dessen Vertrag ausläuft und bei dem ich mir sicher bin, dass er auch gehen wird. Ich empfinde es nicht als Verlust. Ich finde toll, dass er sich so klaglos in die zweite Reihe gestellt hat. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man lange erster Keeper war. Ich glaube, er fühlte sich wohl in Berlin, aber vielleicht ist es jetzt einfach Zeit für einen Wechsel. Ich frage mich nur, ob Dennis Schmarsch da Ersatz sein kann. Ist schwierig, denn sein Vertrag läuft nächstes Jahr auch aus.
Ja, ich hoffe immer noch, dass Gersbeck von unseren Freunden vom KSC zurückgeholt wird und dann halt da zwischen den Pfosten steht im Olympiastadion. Aber naja, also generell finde ich die Torwartsituation gerade momentan ein bisschen angespannt. Jahrstein erlaubt sich immer mehr Patzer, keine Ahnung warum. Kraft ist auch eher Licht und Schatten. Also es gibt Bälle, bei denen ich mir gedacht habe, also an guten Tagen hält er den oder den muss man halten und ja, dann haut er mal die eine oder andere Parade raus. Bei Smarsch bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob er mit der Bundesliga mithalten kann. Die Frage ist, wen sollte man dann holen? Oder sollte man überhaupt jemanden holen und nicht die Jugend weiter im Tor lassen?
Vielleicht sollte ich noch daran erinnern, dass mit Nils Körber ja ein Keeper von Hertha BSC verliehen ist, ich glaube nach Osnabrück. Ja. Und ich gehe davon aus, dass er zurückkommen wird und dann Thomas Kraft ersetzt.
Mhm. Als Nummer zwei.
Ja.
Aha.
Halte ich für wahrscheinlich.
Das wäre, glaube ich, eine gute Option, weil du brauchst einfach zwei Bundesliga-taugliche Torhüter. Und wenn Kraft weggeht, bleibt eigentlich, glaube ich, nur die Option.
Ja, ich würde dann auch vermuten, dass Dennis Schmarsch der dritte Keeper wird und primär aber bei der U23 spielt. Das halte ich eigentlich für ein sehr realistisches Bild.
Und wer wird Erster?
Ich denke, dass Rune Jahrstein Erster bleiben wird.
Okay.
Denn auch für den heißt es dann wahrscheinlich neue Saison, neues Glück.
Ich wollte gerade sagen, er hat es ja grundsätzlich, glaube ich, nicht verlernt. Ich meine, wenn es in der Mannschaft Mist läuft und in so einer schwierigen Situation und ihr wisst ganz genau, gerade ein Torhüter, der sieht dann ganz schnell ganz dumm aus, wenn er mal zwei, drei Patzer drin hat. Das würde ich, glaube ich, auch nicht überbewerten, weil das, was er grundsätzlich kann, hat man ja gesehen. Und ich wüsste nicht, warum, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und der Verein quasi mit dem neuen Trainer dann wieder durchstarten kann, warum das nicht wieder so werden sollte wie früher.
Ich guck mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben, glaube ich, ein paar Spieler, bei denen man gar nicht so viel diskutieren muss. Falls ihr anderer Meinung seid, dann sagt es bitte. Peter Pekarik, ein ganz angenehme Erscheinung, der ganz ohne sich zu beschweren diese Ersatzrolle bei hat. Der war ja eigentlich mal Stammspieler bei uns. Dieses Reservistendasein ohne zu murren und zu knurren hingenommen hat, finde ich heutzutage sehr angenehm. Letztens hat er wieder gespielt, war sofort da. Dass man seinen Vertrag nicht mehr verlängert, ist sicherlich altersgeschuldet. Ich fand ihn eine tolle Erscheinung bei Hertha BSC. Finde es schade, dass er geht, aber ich finde es auch angesichts des Alters völlig in Ordnung. Würdet ihr mir da zustimmen?
Ja, wobei ich hoffe, dass Pekarik beim Verein irgendwie noch dann nach Karriereende eine Stelle findet und da irgendwie noch irgendwie als, was weiß ich, Koordinator oder Jugendtrainer arbeitet, weil ich finde, er passt wirklich zu Hertha, bodenständiger Spieler, immer da, immer zuverlässig auf dem Platz. Natürlich macht auch er Fehler, aber im Großen und Ganzen habe ich immer eigentlich gute Erinnerungen an Pekarik.
Alexander Eswein hat sich, muss man leider sagen, letztendlich nicht bei Hertha BSC durchgesetzt. Stimmungskanone im Training, wo der war, war immer gute Laune. Ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ibisevic und Kalou sind einfach jetzt ältere Herren. Die sind am Ende ihrer Karriere wahrscheinlich. Auch da finde ich die Trennung oder dass die Verträge da auslaufen, völlig in Ordnung. Am Ende der Saison wird Maurice Čović zurückkommen. Er ist ja im Moment ausgeliehen zu Ascoli Calcio. Er ist dort ohne Einsätze. Ich muss, um ehrlich zu sein, ich sehe bei ihm keine weitere Zukunft bei Hertha BSC. Es gibt allerdings einen kritischen Fall. André Duda, der ist bis zum Ende der Saison bei Norwich City ausgeliehen. Wie seht ihr ihn?
Also Duda ist echt schwer, weil er hat auch keine leichte Saison jetzt gehabt. Auch wahrscheinlich geschuldet durch die vielen Trainerwechsel. Dass er es kann, wissen wir alle, hat er letzte Saison gezeigt. Ich würde ihnen auf jeden Fall nochmal eine Chance in Berlin geben.
Martin, wie ist dein Gefühl?
Ich möchte Stefan an der Stelle zustimmen. Weil dass er es drauf hat, haben wir schon so oft gesehen. Und irgendwie, ich mag ihn auch als Spieler. Insofern, ja, Chance geben.
Okay, ich könnte.
Andreas, ich würde da gerne mal ganz kurz, auch wenn wir wenig Zeit vielleicht haben, du bist über Ibisevic und Kalou drüber gegangen. Nehmen wir mal an, die Saison ist jetzt tatsächlich so, das wird jetzt so eine Übergangssaison vielleicht und dann können gerade ein Ibisevic, ja, kann so eine Mannschaft, und wenn es das Letzte ist, was er für Hertha quasi tut, auch nochmal durchtragen, auch als Mensch durch sowas. Also da würde ich anstelle von Michael Preetz, jetzt war die Eingangsfrage von dir, da würde ich mir echt überlegen, ob der nicht als Teamkapitän und als Mensch wichtiger fast noch ist als Spieler. In so einer Phase. Da kenne ich natürlich die Hintergründe nicht genau, wie sich das abzeichnet, wie das im Training so läuft, wenn die Türen zu sind. Aber grundsätzlich ist das so mein Bauchgefühl, dass so einer richtig gut tut. Und das könnte auch dazu führen, dass man so jemanden vielleicht wirklich gut bezahlt und behält und sagt, komm, mach deine Karriere hier bei uns zu Ende. Und nicht in Japan oder keine Ahnung wo. Oder in den Emiraten.
Oder USA, wie Kaluja.
Dann, es gibt Verträge, die laufen aus im Sommer 2021. Ich rassel das mal kurz runter. Das ist Kiprit Jaschemski, der ist allerdings ja noch 1,5 Jahre ausgeliehen. Stefan, du hattest ja da eben nochmal nachgeguckt. Hast du es richtig in Erinnerung gehabt? Genau. Rekik, Jahrstein, Schmar, Spark, Palko, Dardai, Darida und Lecky. Gibt's einen Spieler, wo ihr sagen würdet, da würde ich gerne vorzeitig verlängern oder den würde ich mir gerne sichern?
Ja, Rekik auf jeden Fall. Also das ist ja, der hat ja Brooks 1:1 ersetzt, als Brooks gegangen ist. Und ich finde, Rekik hat auch eine konstante Leistung. Den würde ich auf jeden Fall halten wollen.
Martin, von dir aus Unterstützung oder noch einen anderen Spieler, wo du sagen würdest, den sollte man frühzeitig verlängern?
Also ich hatte zwei bei mir auf der Liste, das waren Rekik und Darida, die ich beide verlängern würde.
Ja, Wäre bei mir ähnlich. Rekik hat natürlich jetzt einfach eine nicht so gute Saison gespielt, aber von dem, was er gezeigt hat, ist nach wie vor ein junger Spieler. Ich würde auch mit ihm verlängern. Gott, sind wir einer Meinung.
Ja, ich habe gerade übrigens parallel mal, ja, sowieso. Ich habe gerade übrigens parallel nochmal die aktuelle Kicker-Tabelle offen, was die Einwertung angeht, so nach dem Motto mal eine Meinung von der dritten Seite. Das sind auch die Spieler, die auch auf ihren Positionen noch relativ gut abschneiden. In einer Mannschaft, die insgesamt sehr schlecht abschneidet vom Schnitt. Ja, aber Rekik hat immerhin noch eine 3,8. Und ist damit der zweitbeste oder drittbeste Abwehrspieler bei uns. Und Darida hat sogar eine 3,5, was glaube ich bei Hertha fast ganz vorne ist.
Okay.
Außer Kunja, gut, der hat mehr, also bessere Werte. Das passt also auch von der, sagen wir mal, neutralen oder weitgehend neutralen Einschätzung.
Ich hatte mir als Notiz noch aufgeschrieben, dass wir uns so ein bisschen um mögliche Neuverpflichtungen kümmern könnten. Wo braucht Hertha Verstärkung? Ich finde das aber, je länger ich drüber überlege, auch vor dem Hintergrund der Zeit, die jetzt vergangen ist, vielleicht können wir das doch deutlich kürzen. Ich nenne jetzt mal gar keine Spieler und ich nenne auch gar keine Zeitpunkte, zu denen man dann jemanden verpflichten könnte, weil wir das wissen wir alles noch nicht. Für mich ist so der Hauptteil, den wir bräuchten, ist im Mittelfeld einfach spielerisch mehr auf den Platz bringen zu können. Das ist für mich eine ganz große Schwäche von Hertha BSC. Wäre das für euch auch so die Position, wo er sagt, da hätte es Hertha am nötigsten?
Ja.
Also ein kreativer Ballverteiler muss auf jeden Fall her. Ich habe gedacht, Kunja wird das bei uns machen, macht er auch teilweise. Er hat sich ja tief zurückfallen lassen und hat sich dort die Bälle geholt oder die Bälle verteilt. Aber er ist halt nun mal als Stürmer eingesetzt.
Ja, und vor allem, er kann das nicht alleine tun. Du brauchst möglichst zwei, drei Spieler, die sowas im Mittelfeld können, die anspielbar sind und die sich auch spielerisch durchsetzen können.
Ja.
Ja, es gibt ja dieses Kreieren von Expected Goals, ne, dieser aktuelle Statistik-Hype, und da ist Hertha halt einfach nicht gut. Und das kommt halt aus dem Mittelfeld.
Ja, okay, da sind wir schon wieder so einig. Was ist denn heute los? Nee, ist ja völlig
Andreas,
okay.
Andreas, dann muss ich gleich noch den Spaltpilz sonst bringen, ne? Ich warne dich schon mal vor.
Okay, na, ich bin gespannt, was kommt. Dann lass uns, wir kommen ja um das Thema Trainer nicht herum. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der im Moment kritischste Punkt bei Hertha BSC, weil man weiß, man muss dort handeln. Und warum wissen wir das? Alexander Nuri wird Hertha BSC zum Ende der Saison definitiv verlassen. Der Michael Preetz hatte bei einem Podcast der Bild-Zeitung mitgeteilt, dass man sich dann von ihm und vom Co-Trainer trennen wird. Also Alexander Nuri geht definitiv und damit ist der Trainerposten auf jeden Fall dann ab dem Sommer frei. Und ja, was hat sich da ansonsten getan? Niko Kovac hat zwar mal in einem Interview gesagt, dass er ab Sommer wieder Trainer sein möchte. Er hat sich allerdings ansonsten bei allem, was er gesagt hat, sehr offen gehalten. Er hat eigentlich weder Hertha ausgeschlossen, noch hat er gesagt, dass er zu Hertha BSC gehen würde. Und Niko Kovac ist sicherlich der Name, der auch am häufigsten fällt. Ist er der Richtige für Hertha BSC, wenn er überhaupt käme?
Ja, auf jeden Fall. Also Kovac wäre schon als Berliner Junge prädestiniert dafür, Hertha jetzt zu helfen. Die Frage ist, wie wird er helfen? Wie wird er die Sachen anpacken? Ich denke aber, es kann nur positiv sein für uns, dass er dann Trainer wird.
Ich hatte letztens mal gelesen, und da habe ich mich fast ein bisschen aufgeregt, dass jemand geschrieben hat, Niko Kovac sei überbewertet. Jetzt muss man natürlich das ein bisschen relativieren. Wenn man das vielleicht in Relation zu den ganz großen Trainern sieht, dann mag das sein. Aber ich frage mich, ist das ein Grund, ihn so in Anführungsstrichen schlecht zu reden, dass man sagen muss, der ist für Hertha nicht gut genug? Der ist mit Eintracht Frankfurt ins DFB-Pokalfinale gekommen, wo wir immer gerne mal hinkommen wollen würden. Der hat mit Eintracht Frankfurt, einem Team, was ja zumindest vom Können erstmal oder was zusammengestellt wurde mit finanziellen Mitteln, die ja in etwa dem von Hertha BSC entsprechen, zusammen mit dem Bobic eine richtig gute Mannschaft zusammengebaut. Der ist dann zu den Bayern gegangen, hat Pokal gewonnen, hat die Meisterschaft gewonnen. Also ich finde, wenn der nicht mal gut genug für Hertha ist, dann frage ich mich manchmal, was glaubt glauben wir denn, was für ein großer Verein Hertha BSC ist? Ich fände, das wäre eine hervorragende Besetzung. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich bei Hertha den Erfolg bringt. Aber ich halte bei ihm die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, viel, viel größer als bei jedem anderen Trainer. Ja. Kommt jetzt der Spaltpilz?
Nee, überhaupt. Der Spaltpilz ist nachher noch die Saisonplatzierung von Stahl Brandenburg, über die ich nie reden darf.
Ach so.
Fünfter Platz, siebte Liga Brandenburg, Landesliga Nord. Auch abgebrochene Saison, dramatisch für mich als geborener Brandenburger. So, Andreas, jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Ansonsten zurück zu Niko Kovac. Also er ist kein Welttrainer wie vielleicht so manch anderer, auch den wir schon bei Hertha hatten. Ich sage nur Lucien Favre. Aber er ist ein sehr guter Trainer und er ist sensibel, glaube ich, was sein Umfeld angeht. Und da hat das in München echt nicht leicht gehabt, weil da labern ja diese ganzen Altvorderen immer mit. Und die Presse in München ist jetzt auch nicht so einfach. Ich glaube, dafür hat er sich richtig gut geschlagen. In Berlin wäre das, glaube ich, anders, weil die Stadt, der Verein wartet auf ihn. Er wurde mit offenen Armen empfangen. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Und dass er weiß, wie man eine Mannschaft trainiert, hat er jetzt, glaube ich, schon oft genug bewiesen. Also ich glaube, das wäre eine richtige Option, die ich auch stark unterstützen würde. Die andere wäre tatsächlich, einen Trainer von außerhalb zu holen. Also einen, der nichts mit Hertha zu tun hat, der aber auch an anderer Stelle bewiesen hat, dass er tatsächlich einen Verein zum Erfolg führen kann, auch mit, sagen wir, mittleren finanziellen Mitteln. Da ist der Markt wahrscheinlich trotzdem noch wieder relativ groß. Da habe ich auch nicht ganz den Überblick, aber das wäre für mich die zweite Option. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre so diese Labbadias und wie sie alle heißen dieser Welt, also diese rumgereichten Trainer, die auch alle keine schlechten Trainer wahrscheinlich sind. Aber ich glaube, damit, das wäre das falsche Signal.
Ja, wobei ich bei Labbadia sagen muss, also er hat ja in Wolfsburg gute Arbeit geleistet, ne? Und er kennt sich halt auch mit, ich nenne jetzt mal diesen unpfleglichen Begriff Chaosverein aus, durch seine Leinszeit beim Hamburger Sportverein.
Ja.
Ja, als Notlösung, okay.
Und das ist genau das, Stefan, ihm haftet so ein bisschen, wahrscheinlich zu Unrecht, aber er hat so diesen Notlösungsstempel. Und ich weiß nicht, ob das richtige Signal ist.
Ja.
Ich habe mich inzwischen an den Namen Labbadia tatsächlich schon ein bisschen, also ich finde es nicht mehr so schlimm, wie ich es anfänglich empfunden hätte, einfach ob seiner Erfahrung und da, wo er war, hat er ja zum Teil wirklich auch, Stefan, wie du gesagt hast, schon recht ordentliche, erfolgreiche Arbeit geleistet. Ich finde es insofern nicht mehr ganz so schlimm. Ich würde allerdings noch einen Geheimtipp in die Runde werfen würden, der eigentlich gar kein Geheimtipp ist, der, so jetzt kommt, ich glaube, er spricht sich ganz einfach aus, Gerardo Seoane, also tatsächlich so, wie er sich schreibt, der ist seit Juli 2018 Trainer bei Young Boys Bern, also Trainer vom Lusti im Moment, wenn ich richtig informiert bin oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den wollte Hertha schon mal haben und ich glaube, der ist für mich immer noch ein Geheimtipp. Das wäre ein Trainer, der von außen kommt, der internationale Erfahrung hat, der meines Erachtens oder so wie ich das grob sehen kann, in der Schweiz eine sehr gute Arbeit macht. Wir haben ja mit einem Schweizer Trainer, muss man ja sagen, im Grundsatz schon mal eine gute Erfahrung gehabt. Du hast ja selber gesagt, so was wir an Welttrainern oder großen Namen hatten, das war ja eigentlich nur Favre. Ich bin gespannt, ob das nochmal jemand ist, der so ein bisschen aus dem Hut gezaubert wird, sollte es Kovac nicht werden. Und bei Kovac hoffe ich, dass Hertha zumindest, ich glaube, wir haben einen Fund, dass, Martin, was du eben gesagt hast, dieses mit offenen Arm empfangen zu werden, dieses Unterstützung im Verein haben. Ich denke heute noch, es schaudert mich noch, als Salihamidzic über Kovac im aktuellen Sportstudio gesprochen hat. Das war eine gesprochene Ohrfeige in puncto Unterstützung. Der hat so lamentiert und gezaudert, ob er zu dem Trainer hält. Das fand ich unmöglich von den Bayern. Das ist
der Brazzo halt.
Ja, er ist eigentlich sowohl von den Fans ja nie richtig angenommen worden und von den Vereinsoberen, das ist ja bei den Bayern auch nicht so einfach, hat der auch nie eine Unterstützung bekommen. Und wenn ich mich dran erinnere, wie ein Trainer namens Funkel, der bei Hertha auch nicht nur einfache Zeiten hatte, auf einer Pressekonferenz damals noch bei Fortuna Düsseldorf sagt, wie sehr er es geschätzt hat, den Rückhalt und die Unterstützung von Hertha BSC, dann hoffe ich, dass das Sachen sind, die Niko Kovac aufhören lassen, um zu überlegen, es ist die große Fußballwelt, das ist Hertha im Moment nicht. Vielleicht haben sie die Option, dahin zu kommen. Das mag ja auch ein Reiz sein. Aber es ist vor allem das Menschliche und die Unterstützung. Denn das war ja das, was er am meisten moniert hat und gesagt hat, wie er hat sich ja oft beschwert. Der ein oder andere fand das etwas wehleidig. Ich fand es sehr menschlich, wie er reagiert hat. Ich fand das eigentlich gut.
Ja, also er würde definitiv den Support bekommen, sei es vom Verein, von der Vereinsführung, sei es auch von den Fans. Ne? Schließlich würde er von den Fans ja auch verlangt. Und wer weiß, ob nicht gerade ein Kovac uns dazu hinführt, wo Hertha hin möchte. Ich meine, es ist ja nun mal schon wirklich lange Zeit her, dass Hertha einen Aufwind hatte. Und es wäre halt schön, wenn das jetzt wieder so passieren würde. Und ich denke, Kovac wäre dafür genau der Richtige. Die Frage ist halt, hat er noch andere Angebote? Hat er Lust auf Hertha? Das weiß man halt nicht.
Ja, wir wissen es nicht, aber ich denke mal, solange er nicht wirklich Nein gesagt hat, gebe ich die Hoffnung nicht auf.
Ja.
Ja. Ja, Jungs, ich gucke auf die Uhr. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, echt einen Stopp zu machen. Es sei denn, ihr habt noch was ganz Dringendes, dann hättet ihr noch 2 Minuten Zeit. Ich weiß, das habe ich sehr galant abgewürgt, aber das käme mir heute echt entgegen. Habt ihr noch was?
Ja, Hannes Sobeck wäre am 18.03. 120 Jahre alt geworden. Das fiel mir gerade ein, als ich von dieser langen Zeit geredet habe.
Stimmt, das ist wirklich nochmal erwähnenswert. Wenn wir schon bei Legenden wie Marcelinho sind, ich hatte ihn ja eben kurz nochmal erwähnt, aber wirklich auch nochmal ein besonderer Geburtstag. Es gibt ja, glaube ich, der Platz vor dem am Gesundbrunnen am Bahnhof heißt ja, glaube ich, Hanne-Sobeck-Platz heute.
Wurde umbenannt, ja.
Ja, und warum zu Recht? Ich find's eine gute Ehrung für den Mann. Denn der hat ja auch insgesamt für den Berliner Fußball und für Hertha BSC recht viel gemacht. Ja, dann glaube ich, dann haben wir's. Freude, jo. Ruhe, Schweigen. ich habe heute keinen großen Ausblick, weil ich noch nicht genau weiß, wann die nächste Folge ist. Seien wir ganz ehrlich, ohne die Fußballspiele selber, es fehlt natürlich immer ein bisschen das Salz in der Suppe. Da müssen wir mal gucken, wann das wieder loslegt. Aber vorerst mache ich mal den Exilhartaner-Podcast weiter. Erstens ist es für mich auch eine ganz schöne Abwechslung zu Hause. Die Homeoffice ist jetzt auch nicht so schön auf Dauer. Und ich finde, so ein bisschen Normalität kann man ja versuchen, weiterzuleben. Ich bedanke mich bei euch.
Wir danken dir, oder ich zumindest.
Ja, auch, ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, für die recht spontane. Und ja, es war doch mal schön, wieder über die alte Dame zu sprechen, obwohl sie irgendwie nicht zu sehen, also zumindest auf dem Platz zu sehen gewesen ist. Mich ärgert es immer noch, dass dieses Derby, naja. Aber ja.
Ja, die Zeit ist halt so, wir werden das hinnehmen müssen und dann ist das so. Nee, dann war's das, dann bedanke ich mich bei euch und dann sage ich zum Schluss schlicht und einfach, Howie.
Howie, macht's gut.
Ja, tschüss.